Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen ziehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl im September. Der Vorstand nominierte die Parteivorsitzende, Co-Chef Habeck verzichtete. Deutschland brauche einen Neuanfang, sagte Baerbock nach der Bekanntgabe. Oberstes Ziel der nächsten Bundesregierung müsse die Klimaneutralität sein. Ihre Nominierung musste auf dem Parteitag im Juni noch bestätigt werden. Die Zustimmung gilt aber als sicher.
Für die Grünen ist es ein historischer Moment. Verkünden darf ihn Robert Habeck, denn seine Co-Vorsitzende wird die erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Partei.
Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird.
Die Entscheidung haben beide gemeinsam ausgemacht. Baerbock sagt, die Frage der Emanzipation habe eine Rolle gespielt. Und auch, so schreibt es Habeck in einem internen Brief an die Parteimitglieder, dass Baerbock die Leidenschaft und Opferbereitschaft mitbringe, diesem Amt alles unterzuordnen. Zwar fehlt ihr bisher jegliche Regierungserfahrung, sie selbst sieht das aber nicht als Nachteil.
Demokratie lebt vom Wechsel. Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
Selbstbewusst, durchsetzungsstark, erfolgreiche ehemalige Leistungssportlerin. Mehr Privates erfährt man von der 40-Jährigen nicht. Ihren Ehemann, ihre beiden Kinder hält sie aus der Öffentlichkeit raus. Baerbocks Aufstieg in der Partei rasant. Noch vor 3,5 Jahren kannte sie kaum jemand, als sie zusammen mit Robert Habeck den Parteivorsitz übernimmt. Vorher leitete die Völkerrechtlerin den Landesverband der Grünen in Brandenburg und war Bundestagsabgeordnete. Nun Kanzlerkandidatin, ihre Leitlinien für eine künftige Regierung, Gerechtigkeit und Klimaneutralität.
Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit, die Aufgabe meiner Generation. Und entsprechend will ich, dass die Politik einer neuen Bundesregierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab macht.
Tschüss. In den Wahlkampf wollen Baerbock und Habeck als Team ziehen. Doch steht vor allem sie ab heute im Fokus von Öffentlichkeit und Konkurrenz. Die Grünen haben sich entschieden. Sie werden wohl als einzige Partei mit einer Frau ins Rennen ums Kanzleramt gehen. Weil der Ausgang dieses Rennens so offen ist wie noch nie, wird wohl von allen Seiten mit harten Bandagen gekämpft werden. Ein klares Zeichen gegen eine Koalition mit der Union fordert heute schon die grüne Jugend. Doch Annalena Baerbock will sich im Wahlkampf noch alles offen halten.
Nach gut einer Woche Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union hat CDU-Anwärter Laschet auf eine zügige Lösung gedrängt. Heute sei der Tag, dies zu entscheiden, sagte er laut Teilnehmern auf einer CDU-Vorstandssitzung. Bei dem noch andauernden Treffen soll Laschet seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur noch einmal bekräftigt haben. CSU-Anwärter Söder hatte am Mittag angekündigt, sich dem Votum der großen Schwesterpartei CDU beugen zu wollen.
Armin Laschet am Morgen auf dem Weg in die CDU-Zentrale. Sein Ziel, die schwelende K-Frage möglichst doch noch in seinem Sinne zu klären. Immer stärker wurde der Druck von der Parteibasis. Zuletzt sprach sich der Nachwuchs der Jungen Union mehrheitlich für Söder aus. Die Vorstandssitzung am Abend soll Klarheit schaffen.
Ich werde dem Bundesvorstand einen Vorschlag machen, wie wir jetzt sehr schnell die nicht geklärte Frage zwischen CDU und CSU auflösen. Ich finde, wir müssen viel miteinander im Gespräch sein im Moment.
Gespräche zwischen Söder und Laschet hatte es in der Nacht in Berlin gegeben, aber keine Lösung gebracht. CDU-Schwergewichte wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier versuchten zu vermitteln. Söder verweist nach einem Treffen der CSU-Spitze am Mittag auf seinen Rückhalt in der Union und spielt den Ball Richtung CDU.
Es handelt sich bei dieser ganz entscheidenden Personalfrage nicht um einen Streit von CDU-CSU, sondern es geht um eine letztlich Entscheidung und Diskussion innerhalb der CDU. Alle Argumente sind auf dem Tisch, das Für und Wider ist artikuliert. Und ein erstes Zwischenergebnis gibt es ja, es gibt ein Meinungs- und Stimmungsbild.
Am Nachmittag ist Laschet zu Gast beim Bankenverband. Er geht davon aus, dass für den Abend eine Entscheidung ansteht.
Wir haben heute die Aussagen des bayerischen Ministerpräsidenten gehört, dass dieser Bundesvorstand für ihn ein Gremium ist, dessen Entscheidung er respektieren wird. Und das würde ich gerne abwarten, wie das ausgeht.
Seit 2 Stunden tagt der CDU-Bundesvorstand. Ein Stimmungsbild vor einer Woche war zugunsten Laschets ausgegangen.
Zur Sitzung des CDU-Bundesvorstands jetzt Tina Hassel live aus Berlin.
Der Tag der Entscheidung ist gekommen, hat Armin Laschet heute Abend klargestellt und versucht, diese schnell herbeizuführen. Der Ball liegt nun wieder im Feld der CDU-Spitze und die tendiert mehrheitlich noch immer zu ihrem Parteichef. Doch genau das wollen Söder-Fans im Vorstand unbedingt verhindern, zum Beispiel Norbert Röttgen, aber auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff. Der verwies sogar darauf, dass man sich im Osten abgestimmt habe gegen Laschet. Dies zeigt, Landesvorsitzende mit einer starken Söder-Basis melden sich diesmal laut und klar zu Wort. Dennoch will Laschet heute Abend mehr als nur ein Stimmungsbild. Er drängt auf eine Entscheidung. Aber das Duell zwischen ihm und Söder ist da auch eine Auseinandersetzung zwischen Parteispitze und Parteibasis. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist Julia Klöckner pro Laschet. Ihr Landesverband hat sich kurz vor der Sitzung aber noch mit überwältigender Mehrheit für Söder ausgesprochen. Und auch die Wirtschaftsunion ist mit einer Zweidrittelmehrheit pro Söder, obwohl ihr Vorsitzender Linnemann für Laschet wirbt. Sollte Armin Laschet heute Abend doch noch eine klare Mehrheit auf sich erzielen, und das sieht im Moment nicht so aus, dann müsste er sich im Kampf um die Kanzlerkandidatur nicht nur mit der CSU verständigen, sondern auch große Teile der eigenen Basis erst wieder für sich gewinnen. Zurück zu Linda Zervakis.
Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben sich die Fraktion von Union und SPD auf Änderungen des Infektionsschutzgesetzes verständigt. Ziel ist es, bundesweit einheitliche Regeln für Länder und Landkreise mit hohen Inzidenzwerten zu schaffen. Die Ausgangsbeschränkungen ab einem Inzidenzwert von 100 sollen nun ab 22 Uhr gelten, eine Stunde später als zunächst geplant. Um das Impftempo im zweiten Quartal zu erhöhen, sollen laut Gesundheitsminister Spahn von Juni an auch Betriebsärzte eingebunden werden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen gab das Robert-Koch-Institut heute mit 11.437 an, rund 1.800 weniger als am vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt dennoch weiter an auf rund 165.
Leere Klassenzimmer im Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen in Baden-Württemberg. Die Schule bleibt zu, weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis über 200 gestiegen ist. Wann sollen Schulen schließen müssen? Die Fraktionen von Union und SPD haben die Vorschläge der Bundesregierung überarbeitet. Distanzunterricht soll es nun ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165 geben. Die Ausgangsbeschränkung soll von 22 bis 5 Uhr gelten. Bis 24 Uhr dürfte eine Person spazieren oder joggen gehen. Click and Meet, also Einkaufen mit vereinbartem Termin, soll mit negativem Test bis zu einer Inzidenz von 150 möglich sein.
Ich glaube, dass wir mit den Änderungen einen Beitrag leisten konnten, zum einen die Wirksamkeit nochmal zu erhöhen, zum anderen aber auch an der Akzeptanz in der Bevölkerung zu arbeiten.
Die Pflicht für Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten, wurde in den Gesetzentwurf geschrieben. Darauf hatte die SPD bestanden.
Bisher wurden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Pandemie nicht so in den Mittelpunkt gerückt, wie es notwendig ist.
Die Linken sprechen von einer Mogelpackung, weil Ausnahmen erlaubt bleiben.
Es gibt keine wirkliche Pflicht zum Homeoffice, wo es möglich ist. Und leider ist es so, dass die Möglichkeiten, davon abzuweichen, viel zu groß sind.
Die FDP bezweifelt, dass Ausgangsbeschränkungen wirksam und verhältnismäßig sind.
Deshalb wäre es mutig und richtig gewesen, dieses problematische Instrument gleich ganz aus dem Gesetz zu streichen.
Der Bundestag wird den Gesetzentwurf voraussichtlich am Mittwoch mit den Stimmen von Union und SPD verabschieden. Bei der Opposition bleiben Bedenken. Die FDP erwägt weiterhin, vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen zu klagen.
Die Außenminister der Europäischen Union haben heute über Fragen der Russlandpolitik beraten. Auf der Videokonferenz ging es unter anderem um den Kreml-Kritiker Nawalny, dessen Gesundheitszustand sich nach längerem Hungerstreik im Straflager offenbar weiter verschlechtert. Sorge bereitet den Außenministern auch der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Die EU spricht von einer sehr gefährlichen Situation. Neue Sanktionen gegen Moskau soll es aber vorerst nicht geben.
Es sind Bilder, die nichts Gutes verheißen. Nächtliche Schüsse in der Region Donetsk im Osten der Ukraine. Das ist eine Provokation, sagt der ukrainische Soldat. Sie schießen mit Maschinengewehren auf uns. Mit sie meint er von Russland unterstützte Separatisten. Nachprüfen lässt sich das für diese konkrete Situation nicht. Dennoch, die EU ist in Sorge, weil Russland immer mehr Truppen aufziehen lässt, angeblich für eine Übung. Es sind mehr als 150.000 Soldaten, die mittlerweile an der ukrainischen Grenze und auf der Krim stehen. So viel wie nie zuvor. Das Risiko einer Eskalation ist offensichtlich. Doch wie kann man die verhindern? Der ukrainische Außenminister Kuleba bat seine EU-Kollegen heute, zur Abschreckung Wirtschaftssanktionen gegen Russland vorzubereiten. Doch die EU bleibt erstmal vorsichtig.
Ich glaube, im Moment geht es vor allen Dingen darum, zu verhindern, dass bei dem Militäraufmarsch, den wir dort sehen, auch durch unbeabsichtigte Ereignisse eine militärische Eskalationsspirale in Gang gesetzt wird. Die muss unbedingt vermieden werden.
Etwas Bewegung gibt es in Sachen Alexei Nawalny. Der inhaftierte Kreml-Kritiker ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Seine eigenen Ärzte darf er zwar weiter nicht sehen, heute aber verlegten ihn die russischen Behörden auf die Krankenstation dieses Straflagers nahe Moskau. Die EU steht Russland ziemlich ratlos gegenüber. Niemand weiß, warum die Spannungen in der Ostukraine ausgerechnet jetzt wieder zunehmen. Eine Theorie hier in Brüssel ist, dass Putin den neuen US-Präsidenten Biden testen will. Mischt er sich ein oder überlässt er den Ukraine-Konflikt weiter den Europäern, so wie seine Vorgänger Obama und Trump?
Die Corona-Pandemie hat zwar im vergangenen Jahr die Wirtschaft weltweit beeinträchtigt, der Klimawandel aber wurde nicht wesentlich verlangsamt. Das ist ein Ergebnis des Jahresberichts für 2020, den Vereinte Nationen und die Weltwetterorganisation heute vorstellten. Der Ausstoß der Treibhausgase habe sich nur kurzzeitig verringert, heißt es darin. Extremwetterlagen und die Erderwärmung hätten zugenommen.
Verheerende Tropenstürme, Überschwemmungen und extreme Trockenheit. Die Auswirkungen des Klimawandels werden intensiver, warnt ein Bericht der Vereinten Nationen. Und es wird heißer. 2020 lag die weltweite Durchschnittstemperatur bei 1,2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Damit zählt das vergangene Jahr zu den drei wärmsten seit Aufzeichnung. Der Bericht zeigt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Klimawandel ist da. Jeder sollte sich den Bericht zu Herzen nehmen. Wir müssen alles dafür tun, das Klima zu stabilisieren und unseren Krieg gegen die Natur zu beenden. Auch die Meere heizen sich auf. Ozeane nehmen jedes Jahr rund 25% des vom Menschen verursachten CO2 auf und puffern damit die Folgen des Klimawandels ab. Doch je wärmer die Ozeane werden, umso dramatischer die Folgen.
Artensterben, die Verringerung der Pufferung des Klimawandeleffekts durch die Ozeane und der Anstieg der Meeresspiegel wird dann sicherlich auch schneller gehen.
Der Bericht warnt auch davor, dass viele Menschen wegen des Klimawandels ihre Lebensgrundlage verlieren. Wegen Dürren beispielsweise mussten viele Menschen ihre Heimat verlassen. Im vergangenen Jahrzehnt weltweit durchschnittlich rund 23 Millionen Menschen jedes Jahr. Die Vereinten Nationen fordern nicht nur stärkere Anstrengungen der Staaten, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, sondern auch einen besseren Schutz der Menschen vor den Folgen des Klimawandels.
Die UEFA Champions League soll offenbar Konkurrenz bekommen. Mehrere Top-Fußballclubs aus England, Italien und Spanien wollen eine eigene sogenannte Super League gründen. Der Europäische Fußballverband kündigte an, solch eine Liga mit allen Mitteln zu verhindern. Beschlossen hat die UEFA heute eine weitreichende Reform ihrer Königsklasse der Champions League.
Die Gründung der neuen Super League kommt einem Erdbeben im europäischen Fußball gleich und erschütterte auch die UEFA, die in Montreux am Genfersee heute ihren turnusmäßigen Kongress abhielt. Der Europäische Verband beschloss dabei die Champions League-Reform ab 2024, eine Aufstockung auf 36 Vereine und einen neuen Modus, wurde aber von den Plänen der Konkurrenzliga überrascht.
Alle unsere 55 Mitgliedsverbände sind einstimmig gegen diese zynischen Pläne, die völlig gegen das gerichtet sind, was Fußball sein sollte.
Neben 6 englischen Top-Vereinen zählen 3 Clubs aus Spanien und 3 weitere aus Italien zum elitären Kreis der Liga. Diese Machtspielchen um den europäischen Fußball könnten zu einer historischen Spaltung führen.
Wir befinden uns im Fußball an einer Weichenstellung.
Ich stehe, wie all unsere Freunde im DFB, in der DFL, ganz klar für einen Weg, der den Fußball als Volkssport begreift. Und das ist ein ganz anderer Wertansatz mit Blick auf unsere Sportart als das, was diese 12 Clubs jetzt hier wollen.
Das Milliardenprojekt der 12 Top-Clubs wird finanziert von einer US-amerikanischen Investmentbank. 3,5 Milliarden Euro sollen als Antrittsgelder verteilt werden.
Der Fußball in Europa wird sich, wenn diese Super League so zustande kommen würde, massiv verändern. Er wird ein anderer sein und das für die nächsten Jahrzehnte. Und den Fußball, den man bisher kannte, von dem kann man sich, glaube ich, verabschieden dann.
Deutsche Clubs sind bislang nicht dabei. Wie aber der Spiegel berichtet, sind Bayern und Dortmund von den Gründern als feste Teilnehmer gewünscht.
Historischer NASA-Testflug auf dem Mars. Der drohnenähnliche Mini-Hubschrauber Ingenuity stieg 3 Meter in die Höhe und landete nach knapp 40 Sekunden wieder. Erstmals ist damit ein von der Erde entsandtes Gerät auf einem anderen Planeten geflogen. Eine besondere Herausforderung, auch weil die Marsatmosphäre nur etwa 1% der Dichte der Erdatmosphäre hat. Der Mini-Hubschrauber soll laut NASA in den kommenden Wochen weitergetestet werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 20. April.
In feuchter Luft ist es morgen wechselhaft. Im Norden Deutschlands scheint allerdings dank Hochdruckeinfluss oft die Sonne und heute Nacht funkeln dort verbreitet die Sterne. Im Osten und Südosten sind dagegen teilweise kräftige Schauer unterwegs. Morgen im Norden meist sonnig, sonst mal Sonne, mal Wolken und gebietsweise kräftige Schauer, hier und da auch Gewitter. In vielen Regionen bleibt es aber trocken. Im Osten unter Wolken heute Nacht bis 7 Grad, im südlichen Bergland leichter Frost. Morgen gibt's überall zweistellige Werte, im Norden bei Sonne sogar nahe 20 Grad. Am Mittwoch teils Sonne, teils Wolken, vor allem in der Mitte und im Süden hier und da Schauer oder Gewitter. Am Donnerstag wechselhaft und windig, dabei wieder kühler und im Bergland ist Schnee dabei. Am Freitag in der Südwesthälfte oft sonnig, sonst ist es unbeständig.
Karim Joska meldet sich heute schon um 21 Uhr mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen zum Machtkampf in der Union um die Kanzlerkandidatur. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.